Bitte sehr.
Ich finde die Kritik ganz gut. Ich meine, das ist was unausgesprochen geblieben ist, ist der Grund, warum sozusagen Brandung also in dieses Problem hineingerät. Also es scheint so zu sein, dass Brandung seine Sprachtheorie hat, die wirklich brillantisch ist, und die in gewisser Hinsicht zu einer Bedeutung rein funktional anführt. Und nicht in gewisser Hinsicht nur gerade so kognitiv oder Korrespondenz. Das braucht gar nicht zu wissen, wovon ich rede, wenn ich etwas sage am Anfang. Und es braucht das Üben, um zu klappen. Und natürlich ist es klar, und wenn sowas passiert, dass ich dann gewissermaßen eben eine Sprache haben kann, eine Modellung gibt. Und da fängt das Problem an. Und irgendwie, da sollte man eben zeigen, dass versuchen zu zeigen, dass eben auch der Begriff der Logik, der den Rahmen der Konstruktion verlegt, in gewisser Hinsicht defizitär ist. Weil die Logik geht davon in der Haut davon aus, man hat irgendwelche wahre, keine Ahnung was, populäre Elementarpropositionen oder was auch immer, und die Welt verknüpft. Und das ist so wie wir gerade das versucht aufzunehmen.
Genau, ja, ja. Ja, Sie müssen jetzt, wollen jetzt vielleicht, ich kann, bin nicht dazu in der Lage, weil ich nicht ein Experte in philosophischen Grundlagen der Logik bin, um Ihnen zu sagen, welche Philosophie der Logik man hier wirklich vertreten muss. Ne? Ich glaube, um diese Kritik nachzuvollziehen, die ich versucht habe anzubringen, ist es auch erst einmal egal, welche das ist, aber man muss erst mal verstehen, wieso Brandom überhaupt dazu kommt und er sich in dieses Problem gewissermaßen hineinmanövriert. Es liegt natürlich auch daran, dass er überhaupt eine Theorie machen will. Das ist, glaube ich, scheint mir von vornherein eine Schwierigkeit zu sein, aber nicht nur der Brandomschen Theorie, sondern aller Sprachtheorien, die versuchen, gewissermaßen von einem voraussetzungslosen Standpunkt zu erklären, also ohne schon irgendwelches semantisches oder logisches Vokabular zu haben, zu erklären, wie das zustande kommt, wie es konstituiert wird. Und das kann man unterschiedlich, das kann man natürlich, da ist es dann auch egal, welche Art von Fundamentalismus dieser Art man dann vertritt, also ob man meint, werden von Reizen irgendwie unsere so Hautoberfläche berührt, dann antworten wir auf irgendwelche Beobachtungssätze und bejahen die, und irgendwann kann man dann, hat man dann ein großes Begriffssystem und kann dann da auch irgendwo die Logik einbauen, oder ob ich sage, da handeln irgendwelche Leute implizit nach materialen Inferenzen, und wenn ich anfange, diese Praxis als eine normative zu beschreiben, dann komme ich dann irgendwann zu dem Gehalt. Das liegt genau an dieser Struktur, dieser Theorie, und ich glaube, das ist eigentlich nicht sinnvoll durchführbar, ein solches Projekt, und das kann man an solchen Fragestellungen, an solchen Punkten sehen. Ich glaube auch nicht, dass Wittgenstein das beabsichtigt hat, das so zu machen. Und dass Wittgenstein in solcher Art von, er wird manchmal so interpretiert, und unter anderem auch von Brandom und auch von manchen ihrer Kollegen in Leipzig, die Sie ja wissen, dass er so ein Projekt vertritt, aber ich würde das so nicht interpretieren. Gerade die Tatsache, dass Wittgenstein solche Problemausdrücke wie Lebensform und sowas verwendet und die Gründungen irgendwann abbrechen lässt, das ist nicht Ausdruck eines Dogmatismus, nach dem Motto eines Dezisionismus oder einer Willkür, sondern die Tatsache, dass er eben genau diese Probleme sieht, dass wir uns nicht außerhalb sozusagen der Lebensform oder des Raums der Gründe stellen können, um den irgendwie zu rekonstruieren. Das können wir nur von innen machen. Aber dann müssen wir alles schon irgendwie voraussetzen, müssen wir den ganzen voll konstituierten Raum der Gründe voraussetzen, müssen wir rationale Wesen voraussetzen, die auch schon zum Beispiel logisch schließen können, die Prädikatenlogik beherrschen. Oder so sie so beherrschen, wie sie heute üblicherweise in den formalen Systemen dargestellt wird, welche immer das dann sein mögen. Ja, das ist sozusagen ein grundsätzliches Problem. Man kann nicht Semantisches reduzieren auf irgendetwas anderes, auch nicht auf Pragmatisches. Und natürlich will Brandom das nicht in so einem primitiven Reduktionismus machen, deshalb ist die Praxis ja auch normativ, um genau das, diese naturalistischen Theorien zu vermeiden. Er teilt aber, glaube ich, mit diesen anderen Ansätzen immer noch so diese Idee, dass es etwas gibt, was man sozusagen auf einen fundamentaleren Zusammenhang reduzieren kann.
Ja. Bitte sehr. Ich werde zwei Fragen, eine auf Kant. Haben Sie das Kant, die Rede von Brandom auch
dem, oder kommt es manchmal überhaupt vor, dass er normative Ausdrücke vertritt? Ich habe nämlich seit kurzem gibt es mit Normativität häufig in der Philosophie. Und ich habe mir auch keine überhaupt eine ähnliche Regel. Ja. Mit der Regel, aber ansonsten ja. Der Begriffe.
Ja.
Welche der überhaupt? Mhm. So, das wäre eine Frage.
Ja, danke.
Bin ich ganz sicher, wo man überhaupt das Welt in dem Sinne vertreten muss, wie es Brandon macht, dass wir sozusagen für alles sprechen oder waren wir verantwortlich sein müssen. Mhm. Und wenn ich was sage, vielleicht was ich sage, wenn ich nicht nur die Worte nach, sondern verwende ich das bestimmt im Dialekt. Für keine Gründe, wie es genau motiviert ist, diese Sprache zu vertreten.
Ja, gut, sind zwei wichtige Fragen. Weil bei Kant kann man sagen, es ist in der Tat interessant, wenn man Kant sich anschaut, den Ausdruck Norm benutzt Kant meines Wissens ganz wenig. Der kommt in dieser Logikvorlesung, aus der ich zitiert habe, einmal irgendwo vor, da benutzt er den Ausdruck aber in der Redeweise des 18. Jahrhunderts als Richtschnur und Kanon. Ja, das heißt Norm in dem Zusammenhang. Diese Art, wie wir heute von Normativität sprechen, hat sich eigentlich erst im 19. Jahrhundert ausgebildet, begriffsgeschichtlich. Jetzt kann man sagen, es ist egal, welches Wort die Leute benutzen, man kann versuchen, es der Sache nach verständlich zu machen. Und dann könnte man sagen, ja, das Kant benutzt das natürlich auch, weil er sagt, Begriffe sind bestimmte Regeln, ne, nach denen Dinge gewissermaßen synthetisiert, Erscheinungen gewissermaßen synthetisiert werden. Das ist sozusagen ein Aspekt, der bei Kant wichtig ist, das geschieht sozusagen regelhaft und also demnach auch rational und gewissermaßen nicht beliebig. Und dann gibt es natürlich die Normen der Logik, über die Kant auch spricht in dieser Vorlesung, die ich da zitiert habe. Ja, da versucht er die Logik sozusagen nicht psychologistisch zu interpretieren. Er sagt, es sind nicht Regeln, die uns sagen, wie wir faktisch denken, also in gewissem Sinne psychologische Denkgesetze, sondern es sind Regeln, wie wir denken sollen. Ja, und da steckt dann das normative Moment drin. Ja, und da so erläutert Kant sozusagen die logischen Dinge als Operationsregeln. Ne, gewissermaßen. Und damit haben sie einen normativen Charakter. Also das kann man bei Kant schon so ein bisschen sehen, aber sicherlich nicht so stark wie das Brandom darstellt. Also Kant der Meinung ist, dass niemand indem er urteilt, Verantwortung nimmt für einen propositionalen Gehalt. Das ist so nicht. Das ist ein Gedanke, den finden Sie teilweise bei Peirce. Ne, da haben sie das sehr stark, ich denke, dass Brandon da so verschiedene Traditionen zusammenbringt und die rückprojiziert auf Kant. Ne, also da müsste man, wenn man die Normativität des Denkens bei Kant darüber wirklich etwas machen wollte, dann muss man das natürlich viel textnäher und sorgfältiger machen, als Brandon das tut. Ne, und die zweite Frage mit den Gründen, warum das so ist bei ihm, sind gewisse methodische Annahmen, die er macht, durch die er sich zum Beispiel auch von Wittgenstein unterscheidet, der das so überhaupt gar nicht behaupten würde. Brandon sagt, dass die Sprache gewissermaßen ein Zentrum hat und das Zentrum der Sprache ist sozusagen das propositional gehaltvolle Darstellen von etwas, ne, das propositional gehaltvolle Sprechen im Modus des Behauptens, und das Behaupten ist eben immer etwas, was mit Gründen zu tun hat. Man behauptet nicht einfach nur so irgendetwas, sondern behauptet es, weil man eben Gründe dafür hat, weil man einen Gedanken halt gefasst hat und den sozusagen mit Zustimmung gewissermaßen glaubt und dann auch als solchen behauptet, und dann stellt man ihn gewissermaßen in einen Raum des Geben und Nehmens von Gründen, weil der Gedanke, den man hat, natürlich auch wieder gewisse inferentielle Verpflichtungen enthält. Na, wenn ich das eine behaupte, kann ich etwas anderes nicht auch gleichzeitig haben, was damit im Widerspruch steht und so weiter und so weiter. So buchstabiert er das dann auch. Das ist von ihm aber eine methodische Vorentscheidung, die er trifft und die sprachphilosophisch sicherlich auch problematisch ist, ein bisschen in gewissem Sinne dogmatisch. Das würde ich auf jeden Fall auch, diesen Kritikpunkt kann man auf jeden Fall auch sehen.
Gibt es noch?
Könnten
Sie noch mal ein Beispiel geben für eine Ausübung der Rationalität, bei der man nicht logische Schlüsse zieht?
Brandon hat immer dieses Beispiel für materiale Inferenzen, wenn er sagt, wenn es blitzt, dann donnert. Mhm. Ja, da sagt er, das ist sozusagen etwas, was wir nur aufgrund der Bedeutung der Ausdrücke sozusagen verschließen können, oder das können wir sozusagen verstehen, diesen Schutz können wir sozusagen ziehen, und sagen, es wäre eine materiale Inferenz, so nennt er das, Die müssen wir nicht darstellen, indem wir sozusagen die Form eines Modus Ponens erst bringen müssen, um sie sozusagen als eine sinnvolle verstehen zu können, auch als eine berechtigte Schlussfolgerung verstehen zu können. Ja, so versucht er das zu erklären. Aber es ist eine Diskussion, ob was eigentlich überhaupt eine materielle Inferenz sein soll und ob man die wirklich erklären, nicht sagen kann, man kann sie letzten Endes, kann man jede Inferenz irgendwie in einen gültigen Schluss umformulieren. Ja, das ist Brandon zwar der Meinung, dass das wohl nicht der Fall, dass es nicht der Fall ist.
Weil die Menschen automatisch vom Wort Blitzen ausgehend.
Genau, von der Bedeutung des Wortes Blitzes. Genau, darauf hingeführt werden, genau, dass es dann dort hat.
Wobei das Beispiel jetzt etwas ungünstig ist, weil es gibt ja oft das Blitze, bei denen es nicht dominiert.
Ja, klar, natürlich. So ist halt die empirische Welt, ist halt immer noch ein bisschen anders, ganz genau. Ne? Aber Herr Psaros, können Sie noch.
Ja, gut, ich meine, das zeigt mir sozusagen, dass Brandon im Wesentlichen so ein Verrat der Humanschaft und der Mensch steht. Also, es kann nur funktionieren, wenn man so eine Assoziationstheorie hat, die sagt, naja, auf dieser vorsprachlichen Ebene, bla bla bla, gibt es Assoziationen, man Blitz und Donner kombinieren wir zusammen. Und dann trägt man ein Wort, in dem Sinne, dass genau diese Assoziation bedeutet letzten Endes.
Genau.
Und dann kommt es natürlich, das ist kein Wunder, dass wenn ich dann sage, Blitz, dann automatisch schon.
Ja, ja.
Weil Blitz bedeutet nicht nur Blitz, sondern bedeutet Blitz und Blitz
sozusagen. Genau, ja, ja, so ungefähr. Ja, ja, so ungefähr, ganz genau. Ja, ja. Der Kollege in Leipzig würde sagen, dass sich da immer generisches Wissen sozusagen manifestiert, das dann sozusagen einfließt in solche Materialien, nicht Sie sagen das, aber in solche materialen Inferenzen. Ja, das ist genau der Gedanke. Naja.
Wobei natürlich diese Assoziationen erst dadurch zustande kommen, weil die Menschen schon einmal diesen Schluss gezogen haben, weil sie schon mal gesehen haben, dass immer, wenn es blitzt, donnert es nach irgendwo und es blitzt also folgt daraus, dass es donnert. Also weil er eben solche logischen Schlüsse mal gezogen hat, kann man dann später diese logischen Schlüsse abkürzen.
Ja, genau. Ich glaube, würde es eigentlich auch tendenziell eher so sehen, aber Brandon will das irgendwie trennen. Und er muss es für den, damit sein Projekt so funktioniert, wie er es haben will, muss er es irgendwie auch trennen. Was ist die Frage, ob es sinnvoll ist? Das war auch ein bisschen der Punkt sozusagen meiner Kritik, ob man das überhaupt so machen muss und so trennen muss. Das scheint mir nicht plausibel. Und das meinte ich mit dem rationalen Selbstbewusstsein, das eigentlich gegenüber dem semantischen primär ist. Das war eigentlich genau meine Überlegung.
Ich darf jetzt nochmal meine Frage an, dass Sie vielleicht noch ein bisschen deutlicher sagen können, wie stark Sie diese These machen, also dass das rationale Selbstbewusstsein vorgängig oder vorausgesetzt sein muss. Ist das sozusagen eine transzendentale These im Sinne von jeder Vollzug, also empirischer Vollzug von irgendwelchen Schlussfolgerungen, setzt irgendwie transzendental dieses rationale Selbstbewusstsein voraus? Oder kann man nicht doch mit random, also das sozusagen ein bisschen enger wieder aneinander führen und zu sagen, das logische Vokabular expliziert sozusagen eine Praxis, dient also dazu, eine Praxis zu etablieren, in der zwar implizit, was würde Brandon oder würde er das auch bestreiten, dass implizit sozusagen die materialen Inferenzen das drinsteckt, was wir dann mit dem logischen Vokabular explizieren.
Ja, genau, das versucht er sozusagen.
Also wie stark ist Ihre These, dass es vorausgesetzt werden muss, weil es sozusagen dann auch nicht.
Ich weiß jetzt nicht, wenn man das transzendentalphilosophisch natürlich immer sehr schwierig, wenn man dann Gefahr läuft, sich selbst auch wieder sozusagen solche konstitutiven Thesen und so weiter einzuhandeln. Ich würde sagen, wenn wir sozusagen versuchen zu verstehen, was es heißt, ein rationales Wesen zu sein, das im Raum der Gründe ist, das urteilen kann, das auch meinetwegen Materialgehalt voll urteilen kann, dann müssen wir sozusagen, wenn wir das erklären, von vornherein sozusagen das, was wir unter Rationalität uns vorstellen, vollständig unterstellen. Und zwar auch das logische, auch die Beherrschung von logischem Vokabular. Und dann kann man auch sinnvoll sagen, dass man mit Hilfe dieses logischen Vokabular vielleicht irgendwelche in der Praxis liegenden impliziten Normen expliziert. Ja, aber man kann es nicht trennen. Man kann nicht sagen, wir haben erst, ist da gewissermaßen unmittelbar, quasi wirklich im Sinne einer Unmittelbarkeit, ist da irgendwie eine inferenziell gegliederte Praxis und dann passiert da, die machen Leute irgendetwas. Und dann kann man sozusagen dann in einer sozusagen rekonstruktiven Erklärung sozusagen nach und nach sozusagen die verschiedenen Stufen von Rationalität einführen, aber immer dabei sozusagen unterstellen, dass die materialgehaltvolle Normativität gewissermaßen fundamental sozusagen weiter gedacht bleibt. Das scheint mir das Problematische dabei zu sein. Soll man nicht einfach sagen, der Raum der Grünen ist so, wie wir ihn kennen. Dazu gehören bestimmte Aspekte des rationalen Selbstbewusstseins. Das ist Aufgabe einer solchen Theorie der Rationalität und der Sprache, der Positionalität und Normativität von Sprache, die sozusagen zu rekonstruieren, aber eben unter Voraussetzung sozusagen des rationalen Selbstbewusstseins. Man kann das rationale Selbstbewusstsein nicht irgendwie aus etwas Nicht-Rationalen oder so heraus erklären oder verständlichen. Das scheint mir kein sinnvolles Projekt zu sein. Alle Projekte, die das irgendwie versuchen, kommen in gewisse Probleme, sind entweder meistens sowieso zirkulär, das wird der Brandon auch oft vorgeworfen, oder sie haben sehr viele unplausible Annahmen dann an bestimmten Stellen. Das ist bei Brandon wahrscheinlich auch so. Aber ich würde schon das als eine starke begriffliche These über die Form des rationalen Selbstbewusstseins vertreten. Also vielleicht quasi kantisch. Also würde ich schon sagen.
Okay, dann ist die Zeit. Danke,
vielen Dank.
Dankeschön.